Sie hören den Horizont-Podcast von den österreichischen Medientagen, der bedeutendsten Plattform für Medien, Kommunikation, Wirtschaft und Politik. Ein Event von Horizont.
In den kommenden 20 Minuten stehen die Managerinnen im Mittelpunkt und wie diese die Zukunft aktiv gestalten in den Bereichen Digital Tech und Leadership. Ich freue mich sehr, dass wir Tijen Onara, die Gründerin und CEO von Global Digital Women, zu Gast haben. Angelika Gifford, ihres Zeichens Vice President Central Europe Facebook, wird uns live zugeschaltet. Und das Gespräch mit den beiden Damen leiten wird Rainer Nowak, Herausgeber und Chefredakteur Die Presse.
Schönen Nachmittag. Danke, Thomas Brandner, für das Einstimmen des Höflichkeitsapplauses. Ich habe gerade übrigens gehört, ich fand das super, dass Martina Salomon, die Chefredakteurin des Raiffeisen, aus dem Raiffeisen-Konzern stammenden Kurier, das Verlassen der Silos fordert. Hat einen besonderen Humor. Ja, wir reden jetzt über das, was bei solchen Kongressen immer beschworen wird, nämlich einerseits die Digitalisierung und zweitens immer auch beschworen wird, dass es mehr Frauen in IT-Berufen geben sollte, vor allem an der Spitze, in den Vorständen. Ich freue mich sehr, dass jetzt endlich zwei Frauen sprechen, die wissen, wie das geht. Hören Sie mich?
Ich höre Sie gut, ja?
Ja, sagen Sie uns, wie das geht. Mit der Digitalisierung und dass mehr Frauen in solchen Berufen sind.
Ja, also Digitalisierung ist definitiv ein Thema, was nicht nur Frauen angeht. Es geht die Gesellschaft an, es geht unsere Unternehmen an. Aber ich glaube, Frauen können da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und es ist natürlich aber auch wichtig für diese Frauen, sich anzuschauen, in welchen Unternehmen sie reingehen. Sind es Unternehmen, die wirklich auf Diversität setzen, die Diversität auch wirklich messen, die Diversität auch unterstützen und auch verstehen, Diversität ist ein Wirtschaftsfaktor und ist wirklich auch ein Faktor, der sie wirtschaftlich einfach auch weiterbringt und auch wesentlich zum Erfolg beitragen kann. Und das Zweite vielleicht noch, Herr Nowak, aus meiner Sicht, Digitalisierung und Frauen und hat ganz viel damit zu tun, zu trauen. Die Frauen sollten sich trauen, in diese Berufe auch einzusteigen. Digitalisierung, das wurde ja so schön gerade auch auf dem Panel gesagt, es ist nicht nur klassische IT, es ist viel, viel mehr. Und das ist so ein bisschen mein Anliegen auch immer, den jungen Frauen zu sagen, die noch an der Uni sind, in die IT, in die Digitalisierung einzusteigen, heißt nicht, mit einer Pizzabox im Keller zu sitzen und den ganzen Tag zu programmieren. Das Thema Digitalisierung, Technologie hat so viel mehr zu bieten und deshalb auch mein Appell ganz besonders an die Frauen, traut euch hier in ein bisschen größeren, auch digitalen Schuhe zu schlüpfen.
Ich darf gleich nachfragen, was hat es denn mehr zu bieten?
Sie haben bei der Digitalisierung und bei, sage ich jetzt mal, bei technologisch führenden Firmen, bei denen Sie arbeiten, natürlich schon das ganze Thema im Prinzip des Heimarbeit, das ganze Thema auch Führungsstile, das ganze Thema Kultur doch nochmal wesentlich ausgeprägter ist, weil die natürlich sehr innovativ sind, diese Unternehmen, sehr nach vorne drängen und auch verstanden haben, das spreche ich ein Stück weit jetzt auch für meine Branche, the war of talent hat begonnen und Sie haben hier die Möglichkeit, auch als Frauen wirklich eine langfristige, eine sehr tragbare Karriere auch zu machen und hier wirklich erfolgreich zu sein. Sie haben auch die Möglichkeit, Corona hat uns gezeigt, natürlich jetzt auch vom Heimarbeitsplatz zu arbeiten, in unterschiedlichen Ländern auch zu arbeiten, von unterwegs sehr, sehr mobil zu arbeiten. Das sind alles hybride Modelle, die jetzt kommen. Und ich glaube, da haben digitalisierte Unternehmen, höher digitalisierte Unternehmen, einfach die Nase vorn, hier den Frauen bessere Möglichkeiten aufzuzeigen, der Inklusion, der Teilhabe.
Wir werden über diesen War of Talents dann noch sprechen. Falls ich uns immer auf den Boden schauend wirke, hat das zu tun, dass ich nicht mehr ganz sicher bin, wo ich Sie im Bildschirm habe und wo ich Sie sehen kann. Deswegen wirkt das ein bisschen unhöflich, verzeihen Sie. Sie investieren in Startups und zwar auch in weibliche Startups, also von weiblichen Startup-Gründerinnen betriebene. Erstens, warum? Zweitens, wie geht das? Und drittens, wäre mein Eindruck bisher immer gewesen, dass die Zahl dann doch vergleichsweise überschaubar ist.
Ja, das stimmt. Der Anteil von Gründerinnen liegt bei rund 15% und den habe ich mir angeschaut und ich bin immer ein großer Fan von nicht schnacken, sondern machen und da wirklich immer zu überlegen, was könnte mein Beitrag sein. Ich habe selber vor mehr als 4 Jahren Global Digital Women gegründet, was ein Unternehmen ist, das andere Unternehmen in Diversity, Equity, Inclusion Fragen berät. Das habe ich auf Eigenkapital aufgebaut und statistisch ist erwiesen, dass die Startups, die auf Eigenkapital aufgebaut sind, natürlich langsamer wachsen. Aber es ist auch statistisch erwiesen, und das zurück zu Ihrer Frage, warum investiere ich dezidiert in Gründerinnen? Weil sie wirtschaftlich erfolgreicher sind. Ich bin eine Geschäftsfrau und ich habe mir das angeguckt, habe mir gedacht, okay, wo kommt die größte Rendite her? Das ist für mich kein Charity-Projekt, weil ich jetzt glaube, ich muss die besonders unterstützen, sondern es ist eine geschäftliche Entscheidung, zu sagen, ich möchte hier Gründerinnen das Kapital geben, das ihnen Männer offensichtlich nicht geben. Auch das ist statistisch erwiesen. 97% der Risikokapitalfirmen werden von Männern geführt und Männer empfehlen Männer und Männer investieren auch in Männer. Und dann kann ich ja als Frau sagen, ich investiere in das, was wirtschaftlich erfolgreicher ist, in Gründerinnen.
Wenn Sie sagen, das ist eine statistische Entscheidung quasi, dass Frauen da erfolgreicher sind, was glauben Sie denn, sind die Gründe dafür? Mehr Vernunft, Sorgfalt?
Ich glaube, Vernunft ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass Frauen viel nachhaltiger wirtschaften. Auch das, da gibt es verschiedene Planspiele, die das aufgezeigt haben, dass wenn Männer und Frauen ein und dasselbe Startup gründen, dass Frauen da viel nachhaltiger wirtschaften. Und wir leben ja in sehr spannenden, auch gesellschaftspolitischen Zeiten, wo wir über Nachhaltigkeit und Ökonomie nachdenken. Und ich glaube, jetzt ist eben die Zeit, was Angie vorhin auch gesagt hat, dass wir feststellen müssen, ohne Diversität nicht nur keine Digitalisierung, sondern ohne Diversität, und zwar in allen Facetten, nicht nur Geschlecht, kein wirtschaftlicher Erfolg. Und deswegen habe ich gesagt, ich investiere dezidiert in Gründerinnen. Und Sie haben mich ja vorhin auch darauf angesprochen, meinten dann direkt, naja, also Frauen, das ist ja auch immer so, ne, die haben ja eher weichere Themen. Und dann habe ich bei Startups. Und dann habe ich direkt gesagt, genau, und darin investiere ich. Ich investiere bewusst in Gründerinnen mit weiblichen Produkten, Menstruation, Periode, Hormone, all das sozusagen, wo viele männliche Investoren sagen, kann ich mir nichts drunter vorstellen. Und da gehe ich rein, weil am Ende des Tages, wir sind nicht die Minderheit, wir sind die Mehrheit. Und das ist für mich keine Nische, weil wenn über die Hälfte der Bevölkerung als Nische im Investitionsbereich auch im Punkto Zielgruppe angesehen wird, also Kundinnen, dann sage ich, das ist die größte Nische der Welt und da gehe ich gerne rein und deswegen investiere ich bewusst in B2C-Startups und habe jetzt in 4 Stück investiert und baue ja auch gerade einen Gründerinnenfonds auf, lege den auf, der nächstes Jahr an den Start gehen wird, der sich dezidiert auch an Gründerinnen richtet und höchstwahrscheinlich auch genau in diese Lücke geht.
Wir kommen gleich zurück zu Facebook. Eine Nachfrage hätte ich dann. Glauben Sie, dass ich da, also jetzt im konkreten Fall, der deutsche Staat oder diverse Investitionsprogramme, da ist ja sehr viel Geld zurzeit am Markt, genug unternimmt, um in diese Nische zu gehen?
Nein, das glaube ich definitiv nicht. Ich habe mein Startup, ich habe es ja vorhin gesagt, auf Eigenkapital gegründet, hatte dann einen Gründerzuschuss oder Gründerinnenzuschuss damals von der Investitionsbank Berlin, weil ich eben in Berlin gegründet habe. Ohne das Kapital hätte ich es nicht geschafft. Ich komme nicht aus einem unternehmerischen Haushalt. Ich komme auch nicht aus einem Haushalt, wo Mama und Papa mir mal 1 Million zuschießen können und ich kann mich ausprobieren. Das heißt, ich war sehr stark darauf angewiesen, dass es Leute gibt, die mir Türen öffnen. Und genau darum geht es am Ende des Tages, dass Menschen dieses Potenzial von anderen Menschen erkennen, in dem Fall von Frauen, und sagen, ich gebe dir einen Vertrauensvorschuss. Ich werde auch bewusst mit meinen Investitionen, das mache ich schon, gehe ich meistens in die Pre-Seed-Phase, also in die Frühphasenfinanzierung, weil genau das der Punkt ist, dass da bekommen die Frauen kein Geld. Heute, wenn ich auf der Suche nach Investoren oder Investorin wäre, würde ich Geld bekommen. Aber am Anfang, es gibt genügend Kapital im Markt. Jedes x-te Fintech-Startup, das irgendwie eine fancy Kreditkarte gerade auf den Markt schießt, bekommt Kapital. Und bei Menstruation tun wir so, als wäre es irgendwie was wahnsinnig Ekliges und es würde uns alle nicht interessieren. Und da müssen wir auf jeden Fall auch einen Gamechanger in unseren Köpfen machen und mal drüber nachdenken, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben und wem wollen wir Zugänge geben. Und daher ist es so wichtig, da dezidiert auch in Gründerinnen zu investieren.
Danke. Wir haben vorher, Sie haben den War of Talents genannt. Es ist, glaube ich, nach Meinung aller Beobachter wird sich der eher zuspitzen und dieser Wettkampf um die besten Köpfe und die größten Talente eher stärker werden als schwächer werden. Was wird denn da ganz konkret gefragt sein? Also abgesehen davon, einem tollen Umfeld, gute Bezahlung und diesen klassischen Dingen und Möglichkeiten, Dinge wie Familie und Beruf auch zu vereinen, nämlich nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Geht es da auch um neue Arbeitsmodelle? Sie haben vorher die Zeit der Covid-Pandemie angesprochen. Also, dass zum Beispiel es möglich sein wird, dass eher der Großteil eines Unternehmens in Teilzeit arbeiten könnte?
Also wir sind der festen Überzeugung, dass das mehr Homeoffice durch die Pandemie bestehen bleiben wird. Wir werden sozusagen hier mit Mobile Work konfrontiert und das, glaube ich, wird die Zukunft auch sein, ist hier heute schon im Prinzip mit dem, was wir hier vorfinden, auch das Leben. Das heißt, dass wir teilweise, jetzt dürfen wir ja wieder in die Offices, aber eben auch sagen, dass viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen, sie möchten auch gerne von zu Hause arbeiten und wir geben ihnen die Möglichkeit. Wir haben jetzt 95%, ich bleibe jetzt mal bei Facebook, wir haben 95% der Belegschaft haben in der Krise aus der Ferne gearbeitet, aber kommen jetzt teilweise auch wieder zurück ins Office. Aber wir glauben, dass 50% unserer derzeit, und wir sind mittlerweile 63.000 Mitarbeiter geworden, weltweit in den nächsten 5 Jahren bis 10 Jahren vollständig aus der Ferne arbeiten möchten. So, und das bringt natürlich im Bereich viele Vorteile. Auf der einen Seite, wir haben Nutzen für Umwelt und für das Klima. Ich brauche hier nicht zu erzählen, wie viel CO2-Ausstoß damit eingespart werden kann. Wir haben auch Nutzen für die Unternehmen, weil sie können neue Talentpools angehen. Sie können, und da bin ich jetzt ganz offen, auch mehr Frauen, sag ich mal, inkludieren, Frauen hier die Möglichkeit zu geben, von zu Hause aus zu arbeiten, remote zu arbeiten und gleichzeitig auch noch den Pflichten, die ja die Frauen, wie wir in der Pandemie auch gesehen haben, immer wieder doch noch ein Stück weit mehr haben als die männlichen Kollegen hier zu Hause, doch haben. Wir können sie dann einbinden und natürlich auch, wir haben das ständige nicht mehr. Wir können also sehr, sehr effizient arbeiten. Also das sind für mich mal ganz klare, 3 ganz klare Vorteile, warum wir sehr, sehr stark bei Facebook auf das ganze Thema Mobile Work setzen, Talent Pools, Inklusion von Gruppen, die wir heute noch nicht ansprechen, zum Beispiel aber auch Mitarbeiter einstellen in Ländern, wo wir als Facebook gar nicht vertreten sind, wo wir eben die Möglichkeit haben, über sehr, sehr gute Remote-Tools, aber auch einen anderen Führungsstil, den Remote-Führungsstil, die Mitarbeiter an Facebook zu binden und natürlich ja auch erfolgreich zu machen. Und letztendlich, es ist nun mal so, glücklich in einer innovativen Firma zu arbeiten, die diese Möglichkeiten, diese Inklusion auch zur Verfügung stellt. Also wir sind da sehr, sehr stark mit dem Thema unterwegs und glauben auch, dass das hybride Arbeitsmodell hier das Arbeitsmodell definitiv der Zukunft sein wird.
Glück als Motivation, ein Unternehmen zu gehen und ein Startup zu gründen?
Ja, ich glaube, das, was Angie sagt, ist schon entscheidend, wenn man sich den Talentmarkt heutzutage anguckt. Und das würde ich jetzt mal sozusagen deutschsprachig generell sehen, aber auch in Europa. Ich bin ja selber auch Arbeitgeberin und bin manchmal etwas, ich sag mal, zwischen angezogen und abgestoßen zugleich, wenn mir die jungen Talente gegenüber sitzen. Weil manchmal denke ich so, wow, in deinem Alter mit der wenigen Berufserfahrung dieses Gehalt jetzt zu fordern und mir dann im zweiten Satz noch zu sagen, du kannst eigentlich nicht zu dem Startpunkt starten, sondern machst zwischendurch noch 3 Monate Sabbatical. Ist schon mutig, ja, so. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, dieses Selbstbewusstsein führt die Unternehmen auch dazu, dass sie eben merken, dass sie dahin müssen, wo die Zielgruppe ist. Früher war das so, das kenne ich auch noch. Meine Eltern haben mir immer gesagt, Tijen, wenn du studierst, wenn du fertig bist, dann geh zu einer großen Brand, dann geh zu einer starken Marke, weil das ist Sicherheit. Und Sicherheit ist erstmal gut, gerade auch, wie gesagt, wenn man auch eine soziale Herkunft hat, die einem Sicherheit vielleicht nicht bieten kann. Und heute ist es anders. Heute bewerbe ich mich ja bei den Talenten und deswegen dieses zwischen angezogen und abgestoßen zugleich, weil natürlich ich als Arbeitgeberin schauen muss, dass ich alles oder viel möglich mache. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich mir schon manchmal die Frage stelle, wenn jetzt alle Sabbatical machen und irgendwie auch nicht mehr so unbedingt bereit sind, alles zu geben, viel zu leisten. Leistung ist ja zum Teil auch wirklich wahnsinnig verpönt, wenn Sie sich den öffentlichen Diskurs anschauen. Es geht ja viel um Work-Life-Balance, viel zu sich zu finden und so weiter. Und wenn ich dann sage, ich arbeite gern und hart und auch viel und hey, es macht mir Spaß, ich weiß, es ist verrückt, aber es macht mir Spaß, dann kommen ganz viele, ich kriege auf Social Media immer Nachrichten, mein Gott, deine Work-Life-Balance und du hast keinen Schlaf. Ja, ich habe momentan keinen Schlaf und ich freue mich, wenn ich wieder schlafen kann, aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich an diese Idee von mehr Diversity, Equity, Inclusion in der Wirtschaft glaube und da viel machen muss. Und deswegen glaube ich, ist es gerade für, ob das jetzt Startups sind, Mittelständler, Familienunternehmen oder Konzerne, die Frage, es muss drin sein, was draufsteht, jetzt vorzugeben als großes Unternehmen, ich mache auf Startup, ziehe Turnschuhe an und stelle einen Tischkicker irgendwo hin und alle duzen sich.
Ups.
Ist natürlich weiße Turnschuhe, muss ich noch dazu sagen.
Recycling.
Und alle tun jetzt auf einmal so, als wären sie hip und dann komme ich als junges Talent da an und es ist gar nicht hip, dann ist es super schwierig und führt eher zu einem Image-Schaden. Also lieber ehrlich sein und sagen, hey, hier, das sind die Konstellationen, in denen du arbeiten kannst und sich selbst auch als Organisation überlegen, welche Talente brauche ich wirklich für mein Unternehmen, damit es innovativ ist. Und da sind wir wieder bei meinem Herzensthema. Es braucht diverse Talente mit unterschiedlichsten Perspektiven, mit unterschiedlichsten Social Backgrounds. Und da bin ich bei Angie. Das bietet die Digitalisierung. Kann jeder Zugang finden und neue tolle Jobs auch besetzen.
Also das Phänomen, das
hier
gerade...
Punkt von meiner Seite, wenn ich darf, wir müssen natürlich auch aufpassen. Remote Leadership ist ein anderes Leadership, als wenn ich mein Team im Office sitzen habe. Und da, glaube ich, haben wir eine große Herausforderung. Die Pandemie hat uns da so ein bisschen reingeworfen in dieses Thema. Aber Vertrauen schaffen, die Leute nicht kontrollieren, vernetzte Arbeitsweisen schaffen, immer wieder Kontaktpunkte schaffen, Mitarbeiterzufriedenheit checken, Mitarbeiterbindung und so weiter und so fort. Ich glaube, da wird wirklich ein Augenmerk drauf gelegt werden müssen in der Zukunft, weil es ist ein anderes Führen. Wie gesagt, wenn Sie die Leute physisch wirklich im Office haben oder Sie haben Ihre Teams weltweit vielleicht sogar verstreut. Ich glaube, da spielt dieser kulturelle Aspekt eine ganz, ganz entscheidende Rolle.
Ich wollte Sie noch fragen, ob das bei Facebook auch so ist, weil jetzt ist mein Verlag, meine Zeitung, unsere Zeitung eher 1848 ein Startup gewesen. Aber das Phänomen kenne ich auch, dass wir zurzeit Probleme haben, Mitarbeiter zu finden. Und bevor wir über Inhalte reden, schon mal über die freien Freitage sprechen müssen. Ist das bei Facebook auch so und müssen wir uns an das gewöhnen? Ist das einfach eine neue Generationen von Mitarbeitern, die uns verändern werden?
Also erstmal finde ich es sehr gut. Ich führe Bewerbungsgespräche und auch die Männer, mit denen ich die führe, die fragen nach, wie sieht es aus mit Parental Leave? Wie kann ich meine Kinder auch betreuen? Kann ich meine Kinder vom Kindergarten abholen? Habe ich die Möglichkeit, in einer, sage ich mal, sehr paritätischen Partnerschaft hier zu leben? Weil meine Frau möchte auch eine Karriere machen. Das finde ich super, super positiv. So, und jetzt muss man natürlich schauen, bei dem ganzen Positiven und bei den ganzen Freiheitsgrade, wie man natürlich trotzdem die Kolleginnen und Kolleginnen motiviert, ihre Arbeit zu machen. Aber da haben wir bei Facebook die Erfahrung gemacht, es ist ein Give and Take. Wenn ich sage, und Mark Zuckerberg hat es gesagt, ich gebe euch noch 3 oder 4 freie Urlaubstage, also Urlaubstage nochmal weltweit. Wir machen das zusätzlich, dass es nicht dazu führt, dass im Prinzip die Leute sagen, prima, das hat er 2021 gesagt, macht das auch in 2022. Und wenn nicht, warum macht das eigentlich nicht? Also dieses Entitlement, um jetzt mal schön im Neudeutschen zu bleiben, muss man natürlich auch gesund steuern. Gesund steuern heißt, es ist ein Give and Take. Für mich die mentale Haltung der Facebook-Kollegen hier, ich bin ein Unternehmer, oder eine Unternehmerin im Unternehmen Facebook. Ich handle so, ich arbeite so, als wenn es mein Unternehmen wäre. Und diesen Spirit versuchen wir auch reinzubringen. Und natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle, wo wir nachschärfen müssen. Aber grundsätzlich kann ich nur für Facebook sagen, die Freiheitsgrade werden sehr, sehr positiv aufgenommen, führen zu Mitarbeiterzufriedenheit und auch dazu, dass die Mitarbeiter eine bessere Arbeit machen und einfach mehr Spaß haben und so die Firma auch besser repräsentieren. Sei es zu Kunden, aber natürlich auch intern die Teams wesentlich harmonischer arbeiten und effizienter arbeiten.
Wir sind am Ende. Vielen Dank für das Gespräch. Am Schluss würde ich Sie ja noch ganz gerne fragen, auch wenn Sie mir keine Antwort geben können, vielleicht aus politischen oder konzerninternen Gründen. Können Sie uns sagen, wie die deutsche Wahl ausgehen wird?
Können Sie uns das sagen? Also ich glaube, es wird herausfordern. Ich meine, ich war ja selber lange in der Politik und ich gucke das aus wahlkampfstrategischer Sicht und bin auch hier angezogen, eher abgestoßen momentan, weil es eher ein Wahlkrampf war die letzten Monate. Und ich meine, sorry, aber wer hätte gedacht, dass Olaf Scholz auf einmal der Spitzenkandidat ist und das Programm lautet da ja, ich bin Olaf Scholz. So, und ich glaube, dass das schon viel aussagt über den deutschen Wahlkampf derzeit. Und wir am Ende des Tages, glaube ich, an den Wahlurnen eine Überraschung erleben werden, weil es häufig so ist, dass wir im öffentlichen Diskurs sehr stark diskutieren und die Menschen an den Wahlurnen doch so wählen, dass sie sagen, ich möchte eine bestimmte Konstellation zum Beispiel verhindern. Und ich glaube, dass wir da eine große Überraschung erleben am Ende des Tages.
Das glaube ich auch. Sie noch eine? Keinen Tipp?
Ja, für mich stehen zwei Themen, die mir am Herzen liegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie es dann ausgeht, Tijan, da stimme ich dir zu, wird sich an den Wahlurnen am Sonntag entscheiden. Für mich ist das Thema Digitalisierung gerade in Deutschland ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn wir weiter wirtschaftlich an der Spitze bleiben wollen, aber natürlich auch für die Gesellschaft was tun möchten, Inklusion machen möchten, da ist Digitalisierung ein Kernthema. Da haben wir viel, viel, viel Zeit, ich sage es mal ganz offen, verschwendet. Da müssen wir wirklich stärker werden. Und das letzte Thema, was mir natürlich auch am Herzen liegt, ist das ganze Thema Umwelt. Ich glaube, hier müssen wir wirklich auch wirklich an Fahrt gewinnen und schneller werden, weil wir haben eine Generation, viele Generationen, die nach uns kommen und die wollen auch in einer Welt leben, die noch einigermaßen intakt ist.
Vielen Dank. Wir sind sehr diszipliniert gewesen. 17 Sekunden. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke Ihnen vielmals.
Danke.
Weitere Talks und Diskussionen von den österreichischen Medientagen hören Sie in diesem Podcast-Channel. Videos von den Programm-Highlights können Sie jederzeit online nachsehen unter www.horizont.at/oemt.